Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute habe ich einen jungen Mann bei mir eingeladen, dessen Laufbahn ich ja schon seit vielen Jahren schon auch verfolge. Ich weiß gar nicht, ob er es weiß, ich habe ihn vor vielen Jahren schon live gesehen mit seiner alten Band noch und auch dann auch ein paar Mal schon solo und freue mich sehr, dass ich ihn überreden konnte, mal nach Fulda zu kommen. Am 30.09. spielt er mit seinem Soloprogramm hier in Fulda, heute bei mir Lennart Schilgen. Hallo Lennart!
Hallo Shaggy.
Ja. Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast hier für diesen Podcast. Was erwartet uns denn am 30.09.? Dein Programm heißt Verklärungsbedarf. Erstmal schöner Titel. Was erwartet uns da?
Ja, also Verklärungsbedarf. Ich habe den Namen gewählt, weil ich gefunden habe, dass Verklärung in vielen meiner Songs eine Rolle spielt. Also irgendwie Verklärung als was man sieht. Die Wahrheit, irgendwie sieht man sie oder eine unangenehme Wirklichkeit und will sie aber nicht so ganz wahrhaben. Und das sehe ich in der Welt bei anderen Menschen, aber natürlich auch ganz viel bei mir selber. Es geht mir dann auch weniger darum zu sagen, hier guckt mal, wo ihr alle nicht die Wahrheit, wo ihr nicht die Wahrheit seht, sondern es geht eher darum, bei sich selbst so in die Ecken der Psyche zu schauen, wo man merkt, oh, das ist auch da, interessant. Und das ist verpackt in Lieder. Ganz viele Lieder und ein paar Gedichte und das klingt ein bisschen schwer, ist aber vor allem ein unterhaltsamer Abend, würde ich sagen. Es ist vor allem, es ist viel Humor, es geht, es gibt ein paar Sachen, wo das Publikum sich beteiligen kann, auf freiwilliger Basis, dass niemand muss. Und ansonsten, ja, genau, ich halte ein Programm, wo ich Lieder spiele und Gedichte vortrage und das Publikum zuhört und im besten Fall eine gute Zeit hat.
Auf jeden Fall eine gute Zeit hat. Ich habe es sicher schon gesehen, wie gesagt, und ich kann versichern, ihr werdet eine gute Zeit haben an dem Abend. Gedichte ist ein gutes Thema, reden wir später auch nochmal drüber, denn erster Gedichtband ist ja auch erschienen. Aber lass uns auch bei dir ganz vorne anfangen. Du bist natürlich kein gebürtiger Fulda, oder bist du das erste Mal in Fulda dann?
Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, ich bin dann das erste Mal in Fulda, ja.
Also beziehungsweise wirst du ja schon im Vorfeld schon mal bei meiner Mixshow Teaser Tamtam auch schon mal das erste Mal nach Fulda kommen und da schon Ausschnitte aus deinem Programm zeigen dürfen. Die Teaser Tamtam wird am 13.04. in Fulda im Kulturkeller stattfinden und die Tickets dafür gehen auch ein paar Tagen in den Vorverkauf. Aber wie gesagt, fangen wir dir auch ganz vorne an. Bist du in Berlin geboren, oder? Das ist richtig.
Ich bin in Berlin geboren, genau. Ja.
Weißt du noch, wann du das erste Mal so wusstest, Musik, das ist mein Leben, damit möchte ich Geld verdienen?
Dass das wirklich so die Perspektive ist für den Beruf, das kam erst später. Also das ist was ganz Großes und Wichtiges in meinem Leben ist, das habe ich so mit so 14 vielleicht gemerkt, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen und da wir dann eine Band gegründet haben, ich mit ein paar Freunden. Und dann war das sozusagen sehr, sehr lange mit der wichtigste Teil in meinem Leben. Und dass es dann aber mein Beruf wird, das war dann so ein bisschen so vielleicht Mitte 20, 23, 24, 25 oder so, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich dachte, okay, das soll es jetzt auch wirklich sein.
Hast du doch vorher, meine Eltern würden sagen, was Richtiges gelernt? Oder war dir klar, nee, ich setze alles auf die Musik dann?
Ich habe was studiert. Ich habe deutsche Literatur und Französisch studiert. Ja. Und abgebrochen, weil ich während des Studiums gemerkt habe, Moment, hier in der Wissenschaft liest eine Person vielleicht das, was ich schreibe und jetzt, wenn ich auf der Bühne hören und sehen, das plötzlich ganz viele.
Du hast gerade die Gitarre angesprochen, das ist ja quasi eines deiner Instrumente, das hast du dir auch autodidaktisch beigebracht, wenn meine Unterlagen stimmen, aber du hast vorher mit dem anderen Instrument, womit wir dich auch oft auf der Bühne sehen, mit dem Klavier, da hast du tatsächlich Klavierunterricht genommen, ganz früh schon.
Genau, das hatte ich das Glück, dass meine Eltern mir das als eine der frühen Optionen gesagt haben, Lennart, probier das doch mal und das war noch nicht, es war nicht die Liebe auf den ersten Blick. Es hat schon Spaß gemacht und so und ich fand auch, hatte dann auch Interesse irgendwann an, Musiktheorie und wie funktioniert das mit den ganzen Akkorden und so weiter. Das fand ich schon spannend, aber dass es so begeisternd wurde, das fand dann erst statt zusammen mit der Gitarre und mit der Band und wo ich dann merkte,
die Band,
was noch alles für Musik gibt.
Die Band, die du gerade angesprochen hast, das auch die Band, die du schon ja in Schulzeiten, in jungen Jahren gegründet hast, ist das schon Tonträger gewesen?
Das ist Tonträger gewesen, ja. Wir sind in der Schule entstanden.
Ja, und es war ja tatsächlich so, dass ihr dann alle plötzlich hier aus der Schule auf die großen Bühnen, auf die Kleinkunstbühnen dieser Welt auch gekommen seid. Wie war denn da der Schritt von einer Schulband quasi jetzt zu einer professionellen Band?
Das klingt jetzt so, als ob es so ein leichter, fließender Übergang war. Wir haben eine ganze Zeit so halt Schulband, aber dann eben auch generell so Newcomer-Band-mäßig typisch in so Clubs gespielt, auch vor allem in Berlin. Also eigentlich sind wir nie wirklich rausgekommen. Haben uns hier in der Szene rumgetrieben und das war dann okay, aber irgendwann hatten wir nicht das Gefühl, dass das groß wächst. Und der Übergang in die Kleinkunstbühnen kam tatsächlich, als wir irgendwann mal die Erfahrung gemacht haben, wenn das Publikum sitzt und tatsächlich auch zuhört, was wir in den Texten erzählen und eben nicht in dieser lauten Rockclub-Atmosphäre, man unterhält sich nebenher noch und so weiter und hört nur mit halbem Ohr zu. Also wenn das Publikum sitzt und richtig zuhört, dann funktioniert es nochmal auf einem ganz anderen Level. Und dann haben wir gedacht, okay, dann drehen wir die Schraube noch ein bisschen weiter und sind dann in kleine Theater gegangen am Anfang. Und das wurde dann von verschiedenen Leuten irgendwann entdeckt, unter anderem von der Bar Jeder Vernunft in Berlin, unter anderem, und dann eben waren wir auf der Kulturbörse, das war 2015 oder sowas, wo, ich weiß nicht, ob das die Kulturbörse den Zuschauern ein Begriff, das ist die Kleinkunst, das Kleinkunst-Mekka, wo alle hingehen, um zu schauen, wer welche Acts gebucht werden können.
Ja, in Freiburg die Kulturbörse. Übrigens nächste Woche auch schon wieder die Kulturbörse. Da werden wir uns auf jeden Fall auch persönlich sehen. Da habe ich dich auch das erste Mal, glaube ich, mit der Band 2015 gesehen. Also musst du wahrscheinlich da gewesen sein.
Das war unser Türöffner auf jeden Fall in die Kleinkunstszene, also in größerem Stil, weil da haben dann ganz viele gesagt, oh, das ist ja interessant. Und dann waren wir fortan eine gut gebuchte Band.
Aber du hast da auch schon angefangen, auch Solo zu machen? Oder wie war der Schnitt? Weil 2015 hast du ja auch ein Solo-Album rausgebracht.
Ja, ich habe sozusagen, ich bin mehrgleisig gefahren. Das war, also ich hatte Teil davon ist tatsächlich verschiedene Sachen. Ich hatte eben schon für mich entschieden, das soll auf jeden Fall mein Beruf werden. Aber mit einer Gruppe ist das natürlich noch ein bisschen was anderes. Da muss man irgendwie sich aufeinander abstimmen und alle anderen hatten auch irgendwelche anderen Nebenjobs oder eben anderen Aktivitäten, die mehr oder weniger Zeit weggenommen haben. Und ich habe gemerkt, ist auch nicht gut für mich, wenn ich dann sozusagen die ganze Zeit mit scharrenden Hufen dastehe und denke, ja, Leute hier, Band und weiter und noch mehr und ich habe hier was organisiert und lass uns das doch machen. Und alle sagen, Moment, ganz kurz, ja, wir haben auch noch andere Sachen zu tun, wir müssen Geld verdienen. Weil das ist auch das ist ja sozusagen im Bandmaßstab nicht mehr ganz so nicht ganz so leicht, selbst wenn es gut verhältnismäßig gut läuft, weil man hat viel mehr Leute zu transportieren und so und unterzubringen. Und dann hatte ich ohnehin auch aber die Idee zumindest das auszuprobieren und die Lust und habe dann mich da auch reingeschmissen, um zu schauen. Ja, geht das überhaupt? Kriege ich das hin auf den ganzen Abend? Und habe dann gemerkt, es geht.
Es geht. Es ging aber irgendwann dann nicht mehr mit der Band weiter. Magst du da auch einen Einblick geben oder ist es ein Kapitel, über das du nicht reden magst? War das eine positive Trennung oder wie ging es aus?
Ja, es war nicht ganz einfach. Ich glaube, wir wollten ein bisschen in verschiedene Richtungen dann weitergehen mit der Band, weil ich glaube, die Kleinkunst als Ort war für manche der anderen nur so ein Zwischenstadium, weil sie gesagt haben, nee, eigentlich wollen wir doch wieder, also sozusagen sehen wir uns nicht so als Spaßmusiker, sondern wir haben schon irgendwie auch Lust, ernsthafte Musik zu machen oder wohin zu gehen, wo die Musik eben nicht nur in diesem humoristischen Kontext gesehen wird. Und ich nehme die Musik auch ernst und habe die auch ernst genommen, aber hatte eben das Gefühl, eigentlich ist dieser Rahmen genau das Richtige für mich. Weil ich gar nicht das Bedürfnis hatte, jetzt groß irgendwie auf der Bühne rumzuspringen und den Rock'n'Roll zu zelebrieren, sondern ich fand es irgendwie gut, dass wir das so leise gedreht haben, dass man währenddessen trotzdem gut den Texten lauschen konnte und und so. Das war eine der Unterschiede. Und es hat aber auch tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, dass wir so viele Terminkollisionen hatten, dann mussten wir irgendwelche wichtigen oder großen Möglichkeiten absagen, weil jemand nicht konnte und so. Und das zehrt dann auch schon auf Dauer sozusagen an der Gesamtmotivation, wenn man merkt, okay, es hakt einfach immer, weil wir einfach noch nicht an diesen Punkt kommen, wo es der Selbstläufer ist und alle davon leben können.
Trotzdem lief es ja eigentlich dann auch im Solo-Bereich auch recht gut. Springen wir auch so ein bisschen etliche Preise einheimsen dürfen, mit Tonträgern natürlich auch schon, die St. Ingberter Pfanne unter anderem, aber dann im Solo-Bereich den Stuttgarter Besen, den Nachwuchspreis beim Pripantheon und jetzt zuletzt 2020 Tuttlinger Krähe sind ja auf jeden Fall renommierte Kleinkunstpreise.
Ja, das ist fand ich dann auch gut.
Sind das irgendwie auch dann wirklich Türöffner für die Kleinkunstbühnen dieser Welt oder macht es einem das nicht unbedingt leichter?
Ich denke, es sind Türöffner. Ich denke, ja. Man hat eine Sache mehr, wo man mit anklopfen kann bei Veranstaltern und sagen kann, hey, hier, ich bin ein toller Typ. Ja. weil gerade in der Kleinkunst, eigentlich aber auch nur in der Kleinkunstszene, weil die Veranstalter wissen dann, es gibt diesen Preis und so weiter, das ist sozusagen da mehr ein Aushängeschild. Außerhalb von der Kleinkunstszene gibt es ja gar nicht so viele sozusagen im breiten Publikum, die wirklich diese ganzen Preise auch kennen. Das ist sozusagen so ein bisschen szeneinterner Gradmesser, okay, wer ist gerade so neu und im Kommen und wo kann man so hinschauen. Das ist mein Gefühl. Und das ist natürlich, man kriegt immer Preisgelder und das ist auch nicht zu verachten.
Das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Natürlich ist das natürlich auch dann auch gut für einen jungen Künstler dann auch da ein bisschen Geld noch zu bekommen für die Preise, klar. Nicht nur der Ruhm, aber auch das Geld muss folgen. Ja. Verklärungsbedarf heißt dein Programm, mit dem du kommst. Verklärungsbedarf hieß auch das Doppelalbum, das Live-Mitschnitt aus Bayer der Vernunft 2019 rausgekommen ist. Genau. Du hast es ja auch nicht dein erster Live-Mitschnitt. Wie kamst du drauf, auch wirklich Live-Alben rauszubringen? Glaubst du, dass man dich dadurch noch besser kennenlernen oder dass das mehr Lennart Schilgen ist?
Einer der Gründe dafür war, dass die Künstler aus diesem Bereich, die ich gut finde, da hatte ich irgendwie am meisten Spaß immer an den Live-Alben, weil ich genau eben dieses Gefühl hatte, die Lieder und gerade der Humor in den Liedern entsteht auch zum Teil durch die Reaktion des Publikums und dadurch, dass es sozusagen ein bisschen wie ein Dialog ist, dass der Künstler sozusagen den nicht nur einfach seine auf eine Art sozusagen die Pointen oder was an Humor ist, so abspult, sondern dass das auf dem Publikum wirkt, es gibt ein Feedback, es gibt vielleicht eine leichte Verzögerung und man merkt, es lebt und atmet und auf Studioaufnahmen hatte ich das Gefühl, das fällt oft weg. Deswegen finde ich Live-Mitschnitte auch immer noch gut. Inzwischen habe ich aber selber den Brückenschlag gemacht und habe auch Studiosachen aufgenommen. Es ist einfach, man geht Kompromisse ein live immer, weil es gibt immer Sachen, wo man denkt, das kann ich eigentlich, könnte ich besser singen oder das könnte ich besser spielen oder genau, und dann hat man halt irgendwie einen Abend, dann hat man irgendwie ein Zeitdokument sozusagen, das diesen Abend dann repräsentiert, aber sozusagen die, wenn man so denkt, aber dieses Lied, ich hab eine Vision von diesem Lied und das will ich jetzt so in die Welt geben, dass auch das ist sozusagen die definitive Version auf eine Art von so, das ist die bestmögliche Version, die ich hinkriege und dann und da ist dann eben bei mir immer noch Band mit dabei, an vielen Stellen, sozusagen, weil es eben auch nicht nur um den Humor geht, sondern auch um die Musik und genau.
Du hast gesagt, es folgten ja auch noch dann nicht Live-Mitschnitte, beispielsweise Populärmusik 2019 muss es gewesen sein, ein EP. 21 sogar. 19 stimmt, 19 war ja, 19 war genau, ja Erklärungsbedarf, genau, richtig. Aber etwas anderes, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, Lennart Schilgens gesammelte Werke, Band 1, ein Lyrikband von dir. Wie kamst du darauf und wie kamst du darauf, das zu veröffentlichen? Und ich habe auch gesehen, die erste Auflage ist längst ausverkauft.
Auch die zweite schon.
Ach, die zweite auch schon. Ich wollte dich gerade nach einer Ausgabe fragen.
Ich bringe natürlich welche mit. Ich habe die dritte ist inzwischen gedruckt und bei mir und ich bringe natürlich auch welche nach Freiburg mit. Du kannst eins haben.
Wie kamst du darauf?
Also live im Live-Programm waren schon immer auch Gedichte mit drin. Das war ist quasi ein bisschen zufällig entstanden. Ich habe das Gefühl, die Gedichte schreibe ich weniger so mit der großen Absicht, jetzt habe ich hier was zu sagen oder so, sondern die Gedichte sind ganz viel so Spiellust und Spielfreude mit der Sprache und dann in irgendein Begriff oder so fällt mir auf oder irgendeine Formulierung fällt mir auf und dann habe ich das Gefühl, daran lässt sich herumspielen und Gedichte sind einfach so eine Form, wo man sozusagen nicht so viel Arbeit, so ein ganzer Song für irgendein blödes Wortspiel oder so, das ist zu viel Arbeit, aber wenn man dann so schön maßgeschneidert die Worte so hindrehen kann, dass sie den Witz, der darin steckt, offenbaren. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und dann kam das in den Live-Programmen immer aber ganz gut an. Und ich wurde auch öfters gefragt tatsächlich, auch schon eigentlich seit dem ersten Programm haben mich Leute mal gefragt, gibt's diese Gedichte, die du da vorträgst, nicht irgendwie auch in Buchform? Und das habe ich dann sehr lange immer sagen müssen, nein. Und ein bisschen Ausschlaggeber war, denke ich, dass ich dann Ende Herbst letztes Jahr angefangen habe, auch teilweise auch unter anderem eben diese Gedichte hochzuladen auf Social Media. Und das kam da sehr gut an. Das wurde da sehr gut aufgenommen, erfreulicherweise, weil es sind wirklich ein bisschen, man könnte sagen, Nonsens-Gedichte, weil, also es ist nicht da im Sinne von, es hat überhaupt keinen Sinn, aber Nonsens im Sinne von, es gibt wirklich jetzt keine große Botschaft darin, außer die Freude am Spiel daran. Aber das kam sehr gut an und da wurde sozusagen die Nachfrage hat sich erhöht nochmal dadurch. Und dadurch auch der Druck, wo ich dann dachte, ja komm, das ist, eigentlich habe ich diese ganzen Ordner voller Gedichte. Ich muss sie nur noch in eine Reihenfolge bringen. Und dann habe ich sie tatsächlich im Selbstverlag einfach drucken lassen, auch um irgendwie jetzt keinen großen Umweg zu gehen. Ja. Ich hatte auch nicht unbedingt eine Vorstellung, wie man das macht mit Verlag und so weiter, was da die Wege sind. Und habe dann gedacht, das ist doch eigentlich eine kalkulierbares Risiko, wenn ich das einfach einmal selber drucken lasse. Im Grunde nicht groß anders als die CDs, die lasse ich ja auch selber pressen oder habe ich selber pressen lassen und dann verkaufe ich die halt live und über meinen Online-Shop und ja, jetzt gibt's Lennart Schilgen gesammelte Werke Band 1.
Darf ich, also wir haben es vorbereitet, wir haben es im Vorgespräch auch gar nicht gesagt. Darf ich dich ich weiß nicht, wie schnell du bist, ob du es überhaupt willst, aus einem Ausschnitt aus dem Buch bitten? Kannst du was vortragen, was vorlesen?
Kann ich machen, klar.
Ja, das würde mich freuen.
jetzt habe ich so groß daher geredet, jetzt muss aber auch mal was kommen.
Jetzt musst du liefern.
Ich habe mir tatsächlich genau aus diesem Grund eben noch, bevor wir sind, hier ein Exemplar hingelegt. Ein kurzes, das habe ich auch auf Instagram schon gepostet, das irgendwie ganz gut ankam. Hagen und Sören, ein kleines Dialoggedicht. Kennst du das? Fragt Hagen Sören. Wenn du grad beim Wagner hören, still an ein paar Möhren nagen, den betagten Star-Tenören lauschst, wie sie in höheren Lagen dröhnend ihre Klagen rühren, und es dann so gören wagen und mit blöden Fragen stören? Entgegnet Sören Hagen. Kenn ich nur vom Hören sagen. Ja, das der Saal tobt. Das ist so ein Teil von dem, was ich mache. Aber es sind noch mehr drin.
Ja, Lennart Schilgen, vielen, vielen Dank mit dem Ausschnitt aus deinem Lyrikband. Am 30.09. mit seinem Soloprogramm Verklärungsbedarf bei uns im Kulturkeller und am 13.04. bei der Mixshow Teaser Tamtam ist er auch noch dabei. Ich freue mich sehr, ich freue mich auf dich in Freiburg und ich freue mich natürlich sehr auf die Konzerte hier in Fulda. Und ich sag schon mal Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast.
Shaggy, dir auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf Fulda.
Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playlist bei Spotify aussuchen. Ich hoffe sehr, dass du einen Song von dir mitgebracht hast. Du bist nämlich noch nicht drauf.
Das habe ich zufälligerweise. Ich würde auch, das ist tatsächlich im Programm auch drin, heißt Ich lasse es nur geschehen.
Ja, kommt auf die Playlist. Vielen Dank. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
Ja, liebe Hörer in Fulda, hiermit verabschiede ich mich von euch. Ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt am, jetzt habe ich das Datum vergessen. In Fulda, im
Kulturkeller. 30.09.
Im Kulturkeller. Das war mein Schlusswort. Dankeschön.